Hi, hier ist Massimo und ich habe eine kurze Info vorab. Diese Folge ist schon vor Monaten in der Podimo-App erschienen und dort gibt es auch jetzt schon 5 Staffeln, 12 Leben, also 60 Folgen, die ihr komplett kostenlos hören könnt. Einfach die Podimo-App downloaden und als Gast nutzen. So unterstützt ihr uns und ihr sorgt dafür, dass wir noch mehr dieser wichtigen Geschichten erzählen können.
Wenn ein Mann eben die Hände nach oben hält, man kann sich als Frau nicht wehren. Und irgendwann kam auch der Moment, dass mein Körper sich einfach totgestellt hat. Ich habe gedacht, dass ich das einfach nicht überlebe.
Diese Folge behandelt Schilderungen von sexualisierter und körperlicher Gewalt. Beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen findet ihr Unterstützung, wenn ihr selbst Erfahrungen mit Gewalt gemacht habt oder wenn ihr Betroffene kennt. Die Nummer lautet 08000 116 016. Die findet ihr auch in unseren Shownotes.
29. März 2013, Düren, Nordrhein-Westfalen. Die 21-jährige Ann-Christine verbringt einen entspannten Freitagabend mit einer Freundin und 2 Freunden. Zum letzten Mal sitzen sie gemütlich beisammen in Ann-Christines alter, bereits leergeräumter Wohnung. Es ist ein schöner Abend. Sie haben gegrillt, Musik gehört, sich unterhalten. Wahrscheinlich ist es einer der ersten Abende, an dem sie grillen konnten. Abends sind es noch um die 0 Grad. Später gehen sie rein und schauen gemeinsam Fernsehen, bis tief in die Nacht hinein. Sie kennen sich alle schon länger und verstehen sich gut. Einer ihrer Freunde, Max L., ist Soldat und auch Ann-Christine ist an einer Ausbildung bei der Bundeswehr interessiert. Die beiden sprechen darüber. Im Laufe des Abends trinken die beiden Männer, Max L. und Sebastian P., 1,5 Flaschen Wodka. Ann-Christine und ihre Freundin trinken kaum etwas. Dann bittet Max L., Ann-Christine kurz mit ihm in ein anderes Zimmer zu gehen. Sie vermutet, er möchte etwas Persönliches besprechen. Etwas, das die andere nichts angeht. Und denkt sich nichts dabei. Nichts Ungewöhnliches. Schließlich sind sie Freunde. Sie kennen sich seit Jahren. Er kennt sogar ihre Eltern. Sie gehen also ins Nebenzimmer. Doch sobald er die Tür hinter sich schließt, passiert etwas Unerwartetes. Max L. dreht sich zu ihr, küsst sie plötzlich. Ann-Christine stößt ihn schockiert weg. Sie ist völlig überrumpelt. Sie will wissen, was das soll und sagt ihm, dass er aufhören soll. Sie sind doch Freunde. Aber bevor sie ihn weiter davon abhalten kann, ihr zu nahe zu kommen, trifft sie ein heftiger Schlag. Wird schwarz vor Augen. Max L. hat ihr mit seiner Faust mit voller Wucht gegen die Schläfe geschlagen. Ann-Christine fällt zu Boden, schlägt mit dem Kopf auf, ist kurz bewusstlos.
Als sie wieder zu sich kommt, hält er sie fest. Reißt ihre Kleidung herunter. Ihr Körper ist wie betäubt. Sie fühlt sich wie paralysiert.
Diese Folge dreht sich um Ann-Christine. Ihr Leben ist eines von 12, um die es in diesem Podcast geht.
12 Leben. Verbrechen an Frauen.
Hi, herzlich willkommen. Ich bin Massimo.
Und ich bin Helen. In dieser Folge von 12 Leben sprechen wir darüber, ob ein Trauma irgendwann enden kann, beziehungsweise ein heilendes Ende finden kann. Außerdem sprechen wir darüber, wie lange eine Person, die sexualisierte Gewalt erlebt hat, in unserem System rechtmäßig als Opfer gilt. Ann-Christines Geschichte wirft viele Fragen auf, die uns als Gesellschaft betreffen. Ab wann fordert die Öffentlichkeit von Menschen, die Schreckliches erlebt haben, einfach weiterzumachen? Ann-Christines Fall zeigt, wie unser Rechtssystem in vielen Fällen nicht auf die unsichtbaren Wunden von Gewaltopfern eingeht.
Ann-Christine konnte uns leider im Vorfeld selbst kein Interview geben, aber wir hatten Kontakt zu ihr. Außerdem hat sie in verschiedenen Dokumentationen ihre Geschichte öffentlich gemacht. Die Aussagen, die ihr in dieser Folge hört, basieren auf diesen Interviews und wurden von uns nachvertont. Die Links zu den Dokumentationen findet ihr auch in der Showbeschreibung. Einige Namen haben wir geändert.
Ich habe bis heute immer noch mit den Folgen zu kämpfen. Das heißt, ich habe Angst vor Männern mit Bärten. Ich habe auch Angst in der Dunkelheit. Ich habe grundsätzlich Angst, wenn ich alleine zum Beispiel einkaufen gehen muss oder Arzttermine wahrnehmen muss. Ich schlafe sehr schlecht und ich träume auch immer noch sehr schlecht.
Außerdem hören wir in dieser Folge Manuela Krahl-Rönisch. Sie ist Rechtsanwältin und Landesvorsitzende vom Weißen Ring in Berlin. Mit ihr sprechen wir darüber, welche Möglichkeiten der Entschädigung es für Opfer sexualisierter Gewalt gibt
und woran wir messen, wie stark eine Belastung nach einem sexuellen Übergriff bestehen bleibt. Wie geht es Betroffenen sexualisierter Gewalt nach den Taten?
Ein ganz großes Tätigkeitsschwerpunkt ist halt das Opferschutzrecht im Rahmen der Nebenklage, Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen. Ich habe keinen Fachanwalt für Strafrecht aus Überzeugung, weil ich bin kein Strafverteidiger. Also ich verteidige nicht, sondern vertrete tatsächlich nur Opfer.
Wer Ann-Christine heute gerade kennenlernt, würde wahrscheinlich nicht gleich drauf kommen, wie es ihr wirklich geht. Ann-Christine steht mitten im Leben. Die 32-Jährige aus Düren arbeitet in der PR-Branche, ist verheiratet und Mutter von zwei kleinen Kindern. Ihre blonden Haare fallen ihr leicht über die Schultern, sie hat braune Augen. Sie tritt ruhig und besonnen auf. Ihre äußere Erscheinung wirkt unauffällig.
Doch wenn man ausführlicher mit ihr spricht, wird deutlich, wie tief die Narben sind, die die Tat und ihr langer Kampf um Gerechtigkeit hinterlassen haben. Wenn sie über die Geschehnisse der Nacht vom 29. auf den 30. März 2013 spricht, stockt ihre Stimme. Vor 11 Jahren hat sich das Leben der jungen Frau von heute auf morgen radikal verändert.
Vor dieser Nacht war Ann-Christine eine andere Person. Sie lebt unbeschwert, genießt ihre Freiheit, sie ist offen, kontaktfreudig und lebt einfach im Moment, ohne sich Sorgen zu machen. Ihr Alltag fühlt sich leicht an, voller Normalität und Spaß.
Ich bin rausgegangen und auch feiern mit meinen Freunden und ich habe nicht drüber nachgedacht, ne, wie ich dann nach Hause komme, ob ich mit dem Taxi fahren muss, ob ich alleine durchs Dorf laufen muss. Aber das ist seitdem einfach nicht mehr möglich. Ich weiß auch keinen Tag, an dem ich nochmal feiern war.
Der letzte Tag, an dem sich Ann-Christine unbeschwert mit FreundInnen getroffen hat, war der 29. März 2013. Wir erinnern uns. Ann-Christine grillt mit einer Freundin und zwei Freunden, als sie einer der Männer, Max L., in ein anderes Zimmer bittet, sie dort küsst und ihr Nein nicht akzeptiert. Ann-Christine ist völlig überrumpelt und versteht nicht, was gerade passiert.
Das war für mich absolut suspekt, weil er ist mein guter Freund gewesen. Und da ich das nicht erwiderte, schlug er mir gegen meine Schläfe. Und ich bin dann auch direkt hingefallen. Ich bin mit dem Kopf auf den Boden geknallt. Er riss mir meine Sachen vom Körper. Und ich habe ihm einfach mehrfach signalisiert. Ich habe ihn getreten. Also ich habe versucht, ihn von mir abzuwehren. Aber es funktionierte einfach nicht.
Durch den Sturz ist Ann-Christine kurz bewusstlos. Max L. reißt ihr Oberteil kaputt. Ann-Christine bittet ihn aufzuhören. Sie schreit. Er erwidert nur, Baby, komm schon, du willst das doch auch.
Eine Aussage, die so oder so ähnlich einige unserer ZuhörerInnen kennen. Wir bekommen immer mal wieder von euch Nachrichten und Kommentare zu Folgen, in denen ihr uns von euren Erfahrungen erzählt oder andeutet, dass ihr auch von sexualisierter Gewalt betroffen wart oder es immer noch seid. Dieses Du willst es doch auch, kennen viele von uns, weil es Menschen, die Grenzen überschreiten, nutzen, obwohl aus der Situation sehr klar herauslesbar ist, dass es die Betroffenen definitiv nicht wollen. Für mich persönlich, egal ob die Person zu dem Zeitpunkt schon zum Täter wurde oder nicht, ist das eine erste Grenzverletzung, weil es Druck erzeugt und Einverständnis damit eigentlich gar nicht mehr möglich macht.
Während Max L. ihre Leggings herunterzieht, ruft Ann-Christine um Hilfe. Niemand hört ihre Hilfeschreie. Die Musik im Nebenzimmer ist zu laut. Max L. legt sich auf sie. Dann kommt doch kurz ihr Freund Sebastian P. ins Zimmer. Aber er verschwindet direkt wieder und ignoriert ihre Notlage. Max L. versucht jetzt, Ann-Christine zum Oralverkehr zu nötigen. Aber sie wehrt sich dagegen, tritt immer wieder gegen seinen Oberschenkel, fleht ihn an, aufzuhören. Daraufhin drückt er sie gewaltsam zu Boden, hält ihre Hände fest über ihren Kopf und vergewaltigt sie.
Nach der Vergewaltigung lässt Max L. Ann-Christine achtlos im Zimmer zurück. Geschlagen, gedemütigt und allein. Für sie fühlt es sich an, als hätte Max L. sie benutzt. Benutzt wie ein Gegenstand. Dass sie sich gewehrt hat und offensichtlich klargemacht hat, dass sie das alles nicht möchte, hat ihn nicht interessiert. Ann-Christine hat Prellungen, sie blutet. In ihrem Schock läuft sie ins Badezimmer und schließt sich dort ein. Sie schreibt eine Nachricht an ihre Freundin Marie, dass sie kommen soll. Kurze Zeit später kommt dann aber die Polizei. Aber Ann-Christine hat sie nicht gerufen.
Kurz vorher. Was Ann-Christine zu dem Zeitpunkt nicht weiß, im Zimmer nebenan hat Sebastian P. versucht, ihre Freundin Marie ebenfalls zu vergewaltigen. Marie hat sich den gesamten Abend schon von ihm belästigt gefühlt. Als er ihr nun nahe kommt, stößt sie ihn weg und flieht direkt aus der Wohnung. Kurze Zeit später kehrt sie in Begleitung eines anderen Freundes zurück. Sebastian P. öffnet den beiden die Tür und versucht, Maries Freund direkt mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Daraufhin ruft Marie die Polizei und ihr Freund fordert Max L. und Sebastian P. auf, die Wohnung zu verlassen.
Als die Beamtinnen eintreffen, finden sie Ann-Christine zitternd in der Wohnung. Erst kann sie nicht sprechen. Dann vertraut sie sich einer Beamtin an, nachdem diese ihr gut zuredet und sagt, sie wollen doch auch, dass er bestraft wird. Sprechen Sie bitte mit mir. Die Polizistin ahnt bereits, was Ann-Christine passiert ist. Die junge Frau sitzt nackt vor ihr, nur in eine Decke gehüllt. Bevor Ann-Christine ins Krankenhaus gebracht wird, nehmen die Beamtinnen die 21-Jährige mit auf die Wache. Dort beginnt die Befragung. 4 Stunden dauert es ungefähr. Ann-Christine hat keinen Moment, sich zu sammeln oder zur Ruhe zu kommen. Sie soll alles erzählen, immer und immer wieder. Sie sagen, sie müssen sie all das jetzt fragen, damit es zu einer authentischen Aussage kommt und die Erinnerungen noch möglichst frisch sind.
Die häufigste Frage war natürlich, haben Sie Nein gesagt? Wie haben Sie es signalisiert? Haben Sie es ihm deutlich gesagt? Nein, ich möchte es nicht. Immer wieder wurden auch die Fragen anders gestellt. Immer wieder bekommt man das Gefühl, naja, du lügst. Ich frage mich heute, was wäre denn gewesen, hätte ich keine Prellung gehabt?
Für Ann-Christine scheint es so, als würden erst sichtbare Zeichen der Gewalt Glaubwürdigkeit verschaffen, während die Worte allein in Frage gestellt werden. Nachdem sie ihre Aussage bei der Polizei gemacht hat, wird sie in ein Krankenhaus gebracht. Dort muss sie sich einer gynäkologischen Untersuchung unterziehen, bei der alle Spuren der Tat dokumentiert und falls möglich gesichert werden. Für viele Betroffene ist dieser Moment besonders schwer, körperlich und emotional. Auch für Ann-Christine wird das, was sie erlebt hat, in dieser Situation schmerzhaft deutlich.
Als die Polizei mich in das Krankenhaus gebracht hat, da wurde mir kein Ablauf erklärt. Mit einer der schlimmsten Momente dort war, als mein Vater diesen langen Flur im Krankenhaus runterkam und sich vor meine Beine schmiss und einfach nur sagte, dass es ihm leid tut. In der Situation, als mir Papa sich da so vor mich geworfen hat, da wurde mir einfach mal bewusst, was da gerade passiert ist. Also ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas passiert, weil ich nie wechselnde Freunde hatte oder viele Beziehungen oder ich war auch nie auf so großen Partys.
Ann-Christines Vergewaltigung war im Jahr 2013 laut polizeilicher Kriminalstatistik eine von 7.408 polizeilich erfassten Vergewaltigungen und besonders schweren sexuellen Nötigungen. Bis vergangenes Jahr, 2023, ist diese Zahl auf jährlich 12.186 gestiegen. Das sind 65% mehr in 10 Jahren. Einerseits ist die Anzahl der Taten selbst gestiegen, aber seitdem das Prinzip Nein heißt Nein 2016 eingeführt wurde, wurden auch insgesamt mehr Fälle sexualisierter Gewalt angezeigt. Die Dunkelziffer dürfte aber dennoch noch höher liegen. Besonders erschreckend, 2/3 aller Vergewaltigungen finden im vertrauten Umfeld statt. In Partnerschaften, in der Familie oder, wie bei Ann-Christine, im Freundeskreis.
Ich kam nach Hause und realisierte, mein Leben ist nicht mehr das Gleiche. Ich bin ein anderer Mensch, ich fühle mich anders, ich bewege mich anders, ich kleide mich auch anders, ich rede anders. Ich wollte einfach nur noch schlafen. Und ich war eigentlich immer ein sehr lebenslustiger Mensch, war gerne unter Menschen, aber das war ich plötzlich nicht mehr. Ich habe mich auch zum Beispiel lange nicht mehr geschminkt, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, ich muss dick sein, ich muss schlecht aussehen und ich darf mich nicht schminken, weil so könnte man mich ja nochmal anfassen.
Diese Verhaltensänderungen verdeutlichen, wie tiefgreifend ein solches Erlebnis das Selbstbild und das tägliche Leben der Betroffenen beeinflussen kann. Während die körperlichen Wunden nach einer Vergewaltigung oft relativ schnell heilen, bleiben die psychischen Folgen oft lange bestehen. Für viele Betroffene dauert die emotionale Aufarbeitung Monate, manchmal Jahre oder auch ein ganzes Leben.
So auch bei Ann-Christine. Ihr Leben hat sich durch die Tat grundlegend verändert. Sie entwickelt starke Ängste und Phobien, zieht sich immer mehr zurück. Ohne Begleitung kann sie nicht mehr einkaufen, nicht einmal alleine mit ihrem Hund spazieren gehen. Der Gedanke, dass ihr erneut etwas passieren könnte, in einer vermeintlich sicheren Situation, bestimmt ihr gesamtes Verhalten. Die Angst, dass ihr jemand zu nahe kommen könnte, ist allgegenwärtig.
In meiner ganz schlimmen Zeit bin ich eigentlich gar nicht mehr rausgegangen. Ich habe meine Abende auf dem Sofa verbracht in der Hoffnung, dass mir nichts passiert. Ich habe einfach nächtelang Fernsehen geguckt, weil ich ja auch nachts nicht schlafen konnte.
Wegen der Tatumstände muss Ann-Christine zumindest nicht darum kämpfen, dass ihr geglaubt wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die Vergewaltigungen erleben und lange dafür kämpfen müssen, dass ihnen geglaubt wird. Zu eindeutig ist die Beweislage bei Ann-Christine. Max L. zieht sie gewaltsam zu Boden, wodurch ihr Kopf aufschlägt. Trotz ihrer Hilferufe zwingt er sie weiter, wehrt ihren Widerstand ab, als sie ihn tritt, um den Oralverkehr zu verhindern, und drückt sie nieder. Er führt den Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen durch, ohne Rücksicht auf ihr Flehen. Unter diesen Umständen ist es offensichtlich, dass er ihren klaren Widerstand erkannt haben muss.
Dafür muss Ann-Christine aber um fast alles andere kämpfen, das sie braucht, um die Tat für sich einordnen und verarbeiten zu können. Sie bekommt keine seelsorgerische oder psychologische Beratung nach der Tat. Ein Therapieplatz muss sich die damals 21-Jährige selbst suchen. Für den anstehenden Prozess bittet Ann-Christine darum, nicht als Zeugin aussagen zu müssen, während der Täter im Gerichtssaal ist. Oder dass zumindest eine Schattenwand aufgestellt wird, damit sie ihn nicht sehen muss. Sie müsse authentisch sein, wird ihr immer wieder gesagt. Und das heißt auch, dass sie dem Täter entgegentreten können muss.
Ich weiß nicht, was ich verachtender finde, als dass man mir sagt, dass ein Opfer authentisch sein muss. Also ich muss nicht authentisch sein, ich muss einfach ehrlich sein und es so erzählen, wie es ist. Und es gibt Menschen, die können einfach nicht weinen, weil es den Menschen unangenehm ist, weil sie sich zurück in die Opferrolle gedrängt fühlen. Und warum muss man denn vor Gericht weinen? Warum? Viele Betroffene können das einfach nicht, weil es ein Zeichen von Schwäche ist. Und wenn ich dann höre, ihr Opfer, ihr müsst authentisch sein, ihr müsst dem Täter ins Auge blicken. Wissen die eigentlich, was in einem vorgeht, wenn man diesen Menschen, der sein ganzes Leben verändert hat, immer wieder in die Augen gucken muss?
Als Ann-Christine aufgerufen wird, den Gerichtssaal zu betreten und die Tür öffnet, steht sie ihrem Vergewaltiger plötzlich direkt gegenüber. Niemand hat dafür gesorgt, dass er auf Distanz gehalten wird. Im Gerichtssaal muss sie sich deswegen übergeben. Die Konfrontation mit dem Mann, der sie komplett missachtet und ihr Gewalt angetan hat, ist zu viel für sie. Als sie aussagt, lacht der Täter sie aus. Niemand im Saal habe ihn daran gehindert, erzählt Ann-Christine danach. Der Richter lässt es geschehen. Für Ann-Christine ist dieser Prozess retraumatisierend.
Die systematische Ignoranz gegenüber den Bedürfnissen und Gefühlen von Gewaltopfern in Gerichtsprozessen führt oft zu einer sekundären Viktimisierung, einer Art zweitem Trauma. Für viele Opfer ist es nicht nur der Täter, der zur Bedrohung wird, sondern auch die Art und Weise, wie das Justizsystem mit ihnen umgeht. Als ob ihr Schmerz nur dann real ist, wenn sie ihn auf eine bestimmte Art und Weise ausdrücken.
Ich kann die Frauen total verstehen, die eben keine Anzeige erstatten, weil es halt wirklich teilweise ein richtiges, furchtbares Prozedere ist. Die Aussage bei der Polizei, die Aussage vor dem Gericht, die ganzen Untersuchungen. Und dann wird man immer wieder irgendwo bloßgestellt, klein gemacht. Das ist furchtbar. Das ist richtig furchtbar für einen selber und das macht auch einiges, das bewirkt einiges. Da muss man wirklich stark sein und man muss auch wirklich an sich arbeiten. Man muss sagen, ich schaffe das. Und was ich mir immer gesagt habe, ist, ich bin nicht schuld gewesen. Und das war, glaube ich, mein Halt, der mir Kraft gegeben hat, zu sagen, das Ganze, was passiert ist, das ist nicht meine Schuld. Und irgendwo möchte ich auch oder ich wollte auch, dass der Täter bestraft wird.
Auch Rechtsanwältin Manuela Krall-Rönisch kennt diese Situation, wenn sie Opfer sexualisierter Gewalt berät oder vor Gericht vertritt. In ihrer täglichen Arbeit sieht sie immer wieder, wie schwer es vielen Betroffenen fällt, den Mut und die Kraft aufzubringen, sich einem langwierigen und belastenden Verfahren zu stellen.
Keine Strafanzeige zu stellen hat ganz viele Beweggründe. Also einmal ist der Beweggrund das eigene Leben. Also wirklich zu gucken, wie belastet bin ich denn in meinem Leben. Ich überlege mir auch, ich mache unter Umständen Therapie, weil ich die jetzt einfach brauche. Und ich habe effektiv keine Ressourcen mehr, eine Strafanzeige zu erstellen. Und dann natürlich der nächste Beweggrund, dass sich viele auch nicht in der Lage sehen, ein derartiges Strafverfahren durchzustehen. Weil ich kann die Anzeige nicht mehr zurücknehmen. Denn sobald die Polizei, Staatsanwaltschaft von dieser Tat erfährt, dann muss sie ermitteln und dann kann sie nicht zwischendrin aufhören. Und das macht natürlich auch vielen Angst, ne? Dass sie sagen, um Gottes Willen, ich werde gehört, der Täter wird gehört, der Täter ist derjenige, der in unserem System lügen darf. Der darf also sagen, das war alles einvernehmlich oder das war überhaupt nicht so oder es gab gar keinen Geschlechtsverkehr. Und dann zu wissen, dann muss ich das durchstehen. Dann muss ich weiterhin zu dem stehen, was ich gesagt habe, egal wie belastend das ist.
Trotz der klaren Beweislage und der Verurteilung des Täters zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten bleibt die Gerechtigkeit für Ann-Christine ein unerfülltes Versprechen. Der Täter nutzt die Möglichkeit zur Flucht zwischen der Hauptverhandlung und dem Revisionsverfahren und setzt sich ins Ausland ab, noch bevor er seine Strafe hätte antreten müssen. Das Schmerzensgeld in Höhe von 13.000 Euro hat er dementsprechend Ann-Christine bis heute nicht gezahlt.
In den sozialen Medien findet Ann-Christine später Fotos von Max L. Unbeschwert, lächelnd, posierend mit einer Waffe. Für sie ist das ein Schlag ins Gesicht, eine bittere Bestätigung ihrer Angst, dass das Rechtssystem nicht in der Lage war, für Gerechtigkeit zu sorgen und sie im Stich gelassen hat. Die Behörden versichern ihr zwar, dass sie den Fall weiter verfolgen, doch konkrete Maßnahmen bleiben aus. Sie hat nie einen Hinweis bekommen, dass die Polizei wirklich nach ihm gesucht hat oder noch sucht. Die Ohnmacht gegenüber dieser Ungerechtigkeit und Ann-Christines Angst wachsen.
Dass mein Täter die Haftstrafe nicht angetreten ist und immer noch auf freiem Fuß ist und man weiß ja auch nicht wo, das macht ganz, ganz viel mit mir. Und ich habe immer wieder Angst, dass er hier sein könnte.
Seit der Vergewaltigung spielt sich die Tat immer wieder vor Ann-Christines innerem Auge ab. Oft ist es ein winziger Auslöser. Ein Geräusch, ein Geruch, ein zufälliges Gesicht in der Menge, das sie zurück in diesen schrecklichen Moment reißt. Auch heute, 11 Jahre später noch.
Die ständige Angst begleitet sie und alltägliche Aufgaben werden für sie zu Hürden. Antidepressiva und therapeutische Unterstützung sind mittlerweile fester Bestandteil ihres Alltags. Aber dennoch bleibt bei ihr das Gefühl, nicht wirklich gehört oder verstanden zu werden. Viele Opfer sexualisierter Gewalt fühlen sich alleingelassen, auch wenn sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Rechtsanwältin Manuela Kral-Rönisch, die regelmäßig solche Fälle bearbeitet, erklärt uns, wie diese tiefgreifenden und psychischen Folgen entstehen und warum es für viele Opfer so schwierig ist, das Erlebte zu verarbeiten.
Wenn ein Opfer bei mir sitzt und immer sagt, Frau Kral-Rönisch, ich erkenne mich nicht mehr wieder, versuche ich auch immer dem Opfer klarzumachen, dass erstmal vieles normal ist. Man muss auch einfach gucken, wie funktioniert unser Gehirn. Wenn Sie in so einer Situation waren, wo Sie große Angst haben, wird die Amygdala angeworfen, sage ich mal, und Sie können nicht mehr denken. Das Großhirn arbeitet nur noch sehr eingeschränkt und diese Amygdala ist für den Lebenserhaltungstrieb, sage ich mal, da. Das bedeutet aber auch, dass Sie später erhebliche Probleme haben, diese Straftat zu verarbeiten. Also die hängt weiterhin irgendwo, sie ist aber nicht ins Großhirn vorgedrungen. Wenn wir ohne Straftat auf die Straße gehen, gehen wir davon aus, es wird alles gut gehen. Sobald Sie eine Straftat erlitten haben mit diesen Folgen im Gehirn, ist diese Grundsicherheit weg. Sie sehen ab dem Moment eigentlich in jeder Situation die Gefahr.
Ann-Christine leidet, wie viele Opfer sexualisierter Gewalt, an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die Erinnerungen an die Tat verfolgen sie in Form von Flashbacks und Albträumen. Solche Erlebnisse rauben den Betroffenen oft die Fähigkeit, wieder Vertrauen in ihre Umgebung oder in das eigene Leben zu gewinnen. Um sich vor weiteren seelischen Schmerzen zu schützen, ziehen sich viele Opfer zurück und entwickeln ein Gefühl permanenter Wachsamkeit. Dieses Trauma beeinflusst den gesamten Alltag und fordert enorme Kraftreserven, die häufig fehlen. Manuela Kral-Rönisch erklärt, wie stark die Opfer in ihrem täglichen Leben eingeschränkt werden und wie wichtig es ist, frühzeitig therapeutische Unterstützung zu erhalten.
Das hemmt sie einfach, wenn sie so etwas erlebt haben. Sie sind kraftlos, sie sind mutlos, können teilweise ihre täglichen Dinge nicht mehr bewältigen. Auch da brauchen sie Unterstützung und Hilfe, um einfach wieder ihre Ressourcen aufbauen zu können. Und dann natürlich die posttraumatische Belastungsstörung, die das eben auch alles mit umfasst, die, wenn sie sich frühzeitig Hilfe holen, auch wirklich recht gut zu behandeln ist. Also der Therapeut guckt dann mit ihnen wirklich, dass sie es schaffen, das zu verarbeiten, dass Flashbacks, die sie in der Nacht aufschrecken lassen, dass die halt verschwinden, weil sie es eben auch verarbeiten konnten. Eins muss aber auch immer klar sein. Ab dem Moment ist man nicht mehr derselbe Mensch. Man hat etwas erlebt, was das Leben völlig auf den Kopf gestellt hat.
Aufgrund der massiven Einschränkungen in ihrem Alltag will Ann-Christine nach der Tat eine Opferrente beantragen. MitarbeiterInnen vom Weißen Ring ermutigen sie dazu. Die sogenannte Opferrente, offiziell als Opferentschädigungsrente bekannt, soll Menschen unterstützen, die durch eine Gewalttat eine dauerhafte gesundheitliche Beeinträchtigung erlitten haben. Diese Rentenleistung soll den Betroffenen finanzielle Unterstützung bieten, wenn ihre körperlichen oder seelischen Verletzungen sie langfristig beeinträchtigen. Doch der Weg zu dieser Entschädigungsleistung erweist sich für Ann-Christine als extrem schwierig.
Der erste Versuch, die Rente zu erhalten, scheitert. Knapp 2 Monate nach der Tat soll sich Ann-Christine einem medizinischen Gutachter stellen, der über die Schwere ihrer gesundheitlichen Schäden urteilen soll. Die Vorstellung, erneut über die Tat sprechen zu müssen, überwältigt sie aber. Selbst enge Freundinnen und Familienmitglieder wissen teilweise nicht, wie schwer sie zu diesem Zeitpunkt an den seelischen Folgen leidet. Undenkbar, dass sie in der Lage wäre, ihre traumatischen Erlebnisse vor einem Gutachter zu schildern.
Und genau dieser Rückzug und die Unfähigkeit, die belastenden Erinnerungen erneut zu durchleben, werden für Ann-Christine zum Verhängnis. Mangelnde Mitwirkung lautet das Urteil des Gerichts und der Antrag auf die Opferentschädigungsrente wird abgelehnt.
Im Jahr 2015, 2 Jahre nach der Tat, versucht sie es erneut. Sie stellt sich einem Gutachter und diesmal gesteht man ihr die Rente zu. 130 Euro im Monat erhält Ann-Christine nun ab 2016, allerdings nur für 1 Jahr. Für Ann-Christine fühlt es sich so an, als hätte jemand einfach entschieden, dass die psychischen Probleme, die man ihr 2016 noch zuerkannt hat, 2017 plötzlich nicht mehr da sind. Mit ihr gesprochen hat vorab niemand. Die Beendigung der Rentenzahlung wurde einfach beschlossen und sie wurde vor vollendete Tatsachen gestellt. Aber Ann-Christine entscheidet sich, alle Kraft zusammenzunehmen und gegen den Beschluss zu klagen.
Ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Ich habe mich wieder gefühlt, wie als wenn sich eben das Trauma befristen lassen würde.
Die Klage wird abgewiesen. Im Urteil stehen Sätze wie, die Klägerin kann sich zu sportlichen Aktivitäten zu Hause motivieren. Die Klägerin fährt einen eigenen Pkw. Es gibt auch Freunde. Nichts davon widerlegt die Tatsache, dass Ann-Christine viele Dinge noch immer nicht alleine kann, dass sie psychisch leidet, Ängste hat und Medikamente einnimmt. Doch in den Augen der Entscheidungsbefugten wirkt sie offenbar nicht leidend genug.
Als ihre Klage am Gericht in Aachen abgelehnt wird, sagt ihr der zuständige Richter, wenn sie im Rollstuhl sitzen müssten, hätten keine Arme, keine Beine, dann wäre das eine offensichtliche Folgeschädigung der Gewalttat. Diese Worte haben sich tief bei Ann-Christine eingebrannt. Sie vermitteln, dass ihre Folgeschädigung, die nun einmal seelisch und nicht sichtbar ist, weniger bedeutend ist und für das Gericht kaum existent zu sein scheint.
Ich frage mich, was muss passieren? Wie muss es einem gehen, um überhaupt diese Anerkennung zu bekommen vom Gericht? Ich werde wütend und traurig zugleich, weil ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich lebe und ich versuche, mein Leben in geregelte Bahnen zu bringen und das wird mir hier als negativ ausgelegt.
Ann-Christines Fall zeigt, wie schwer es für Opfer sein kann, Anerkennung für ihre seelischen Wunden zu bekommen. Rechtsanwältin Manuela Kral-Rönisch kennt diese Problematik aus vielen Fällen. Besonders bei psychischen Erkrankungen gibt es oft Zweifel, ob die seelischen Schäden tatsächlich auf die Gewalttat zurückzuführen sind oder ob frühere traumatische Erlebnisse eine Rolle spielen.
Sagen wir mal, Sie haben durch eine Tat einen Arm verloren, ne, dann können Sie Rente dafür bekommen und man kann das sehen, was es ist. Bei den psychischen Erkrankungen ist es nicht so leicht. Und dann, ja, da ist das Gesetz halt wirklich sehr doof, muss man halt gucken, basiert jetzt diese Erkrankung, die Sie im psychischen Bereich haben, auf die Tat oder hat das nicht eigentlich ganz andere Auslöser? Das kann durchaus sein, dass Sie, sagen wir mal, Sie haben eine total schwierige Kindheit gehabt, sind schon psychisch sehr belastet und jetzt kommt die Tat obendrauf. Und die ist in Anführungsstrichen nur noch das, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
Diese Fragen, ob die psychischen Folgen wirklich nur auf die Tat zurückzuführen sind, stellen viele Betroffene vor weitere Hürden. Ein Gutachter oder eine Gutachterin muss darüber entscheiden und die Begutachtungen sind oft so belastend, dass Opfer wie Ann-Christine sie nicht durchstehen können oder davon absehen, weil sie vielleicht gerade die ersten Schritte in Richtung Heilung machen.
Und jetzt stellt man fest, also eigentlich die Folgen der Tat hätten sie mit entsprechender therapeutischer Begleitung bewältigen können, Das, was jetzt noch behandelt wird, sind eigentlich die ganzen schlimmen Erfahrungen, die sie aus ihrer Kindheit mitbekommen haben. Und da setzt halt auch das Problem an, ne? Also dann kommen sie zu einem Sachverständigen, der gut ausgebildet ist. Aber auch da ist die Rechtsprechung schwierig. Die sagt zum Beispiel, dass wenn sie bei dem Therapeuten sitzen und sie haben zum Beispiel Mutter, Vater, Freund mit dabei während dieser Begutachtung, dass dieses Gutachten kaum noch etwas wert ist. Das heißt, du bist mit dem Gutachter wieder alleine und machst dich nackig. Und das ist auch für viele Opfer, dass sie sagen, das stehe ich nicht durch. Ne, das schaffe ich nicht, jetzt da zu sitzen.
Das Urteil des Sozialgerichts in Aachen trifft Ann-Christine hart und unerwartet. Sie hat sich in dem langen Prozess mit all ihrer Kraft auf den Moment vorbereitet, in dem die Justiz ihr die Anerkennung für das Leid und die dauerhaften psychischen Folgen der Tat zugestehen würde. Die Enttäuschung ist gewaltig. Die Ablehnung des Antrags lässt sie in einem Moment der Ohnmacht zurück. Es ist, als würde ihr Schmerz und das andauernde Trauma, mit dem sie täglich lebt, einfach nicht existieren, nur weil es äußerlich nicht sichtbar ist, als würde sie sich das nur einbilden oder wäre zu empfindlich. Für das Gericht scheint ihre seelische Qual keinen Wert zu haben. Ihre Angstzustände, Panikattacken und der tägliche Kampf gegen die Folgen der Tatnacht werden anscheinend einfach ignoriert.
In dieser dunklen Zeit, als sich der Kampf um Anerkennung wie ein unüberwindbarer Berg anfühlt, ist der einzige Mensch, der ihr durch all diese Belastungen hindurch beisteht, ihr Mann Stefan.
Ich habe meinen Mann 2 Jahre nach der Tat kennengelernt, über das Internet. Ich war auf einer Dating-Plattform angemeldet, weil meine Freundin sagte, Ann-Christine, es reicht. Schau dich doch mal an. Du bist eine, sie hat wirklich gesagt, eine junge, hübsche Frau. Du bist 23 Jahre alt. Du hast es nicht verdient, dass du dein ganzes Leben bei deiner Oma drin verbringen musst. Du musst jetzt mal wieder rauskommen. Und der Erste, mit dem ich geschrieben habe, das war Stefan. Ich wüsste nicht, wo ich heute wäre, wenn er nicht da wäre. Die Tat, die schränkt mich auch heute noch nach 11 Jahren absolut und in jeder Hinsicht meines Lebens ein. Das Einkaufen, zum Arzt gehen. Ja, also Stefan brauche ich schon als meine Unterstützung. Es gibt tatsächlich Situationen, da steige ich dann auch einfach nicht aus. Dann bleibe ich auch sitzen. Dann sage ich, Stefan, wenn du jetzt nicht gehst, dann wird halt nicht getankt. Ich kann das gerade einfach nicht. Und dann steht da ein Mann in der Tankstelle zum Beispiel an der Kasse und ich weiß, ich muss da jetzt hin. Und das geht nicht.
Die Beziehung zu Stefan ist stark von der Tat gegen Ann-Christine und den Folgen geprägt. Normaler Alltag ist für das Paar eine Herausforderung. Alleine zum Friseur oder Supermarkt fahren ist für Ann-Christine keine Option. Gerne würde sie auch mal nur Zeit für sich haben, alleine sein, aber das kann sie nicht. Außerdem belastet sie, dass sie immer von anderen Personen abhängig ist. Gemeinsam mit Stefan schafft Ann-Christine es aber, sich ihr Leben langsam wieder aufzubauen. Sie fängt wieder an zu arbeiten. Die beiden heiraten im Jahr 2016 und sie werden Eltern von einem Sohn.
2020, da ist Ann-Christine 28 Jahre alt, wendet sie sich verzweifelt an eine Psychiaterin. Es geht ihr so schlecht, dass im Raum steht, ob sie Antidepressiva nehmen soll. Eine schwierige Entscheidung für das junge Paar. Einerseits braucht Ann-Christine die Medikamente, um überhaupt wieder einen Weg zurück ins Leben zu finden. Andererseits ist sie zu dieser Zeit erneut schwanger und die Einnahme der Antidepressiva könnte die Schwangerschaft gefährden. Ann-Christine könnte ihr Kind verlieren. Aber wenn sie es nicht nimmt, befürchtet sie, dass sie dann nicht länger für ihren Sohn sorgen kann. Gemeinsam mit ihrer Psychiaterin und ihrer Familie ringt sie lange mit der Entscheidung, was das Beste für sie und das ungeborene Kind ist. Schließlich entscheidet sie sich, die Antidepressiva zu nehmen, in der Hoffnung, dass sie mit dieser Unterstützung die Kraft findet, sich selbst und ihrem Kind gerecht zu werden. Die Schwangerschaft geht gut aus und im selben Jahr kommt die gemeinsame Tochter zur Welt.
Für sich und auch ihre Familie kämpft Ann-Christine weiter. Nach der Einstellung der Zahlungen im Jahr 2017 und der abgelehnten Klage geht sie in Berufung. Es geht ihr nicht nur um die monatlichen 130 Euro, sondern vor allem um die Anerkennung für die seelischen Folgen sexualisierter Gewalt, um die Anerkennung des Leids, das solch brutalen Taten folgt, auch nach 11 Jahren noch. Dabei kämpft sie täglich mit den Erinnerungen aus der Tatnacht. Vor allem im März, wenn sich die traumatische Erfahrung jährt, werden die Albträume schlimmer.
Der Monat ist für mich ein Katastrophenzustand. Ich durchlebe die Tatnacht immer wieder und es sind Filme, die vor meinem Auge ablaufen. Es reicht schon, wenn ich auf der Straße einen Mann mit Bart sehe, weil der Täter, der hatte auch ein Bart und dann bin ich wie erstarrt. Und wenn ich daran nicht weiterhin arbeite, dann komme ich da einfach niemals raus.
Was Ann-Christine erlebt und überlebt hat, hat sie in ihrem Buch »Ich bin kein Opfer« aufgeschrieben.
Sie hat das Buch geschrieben, um ihr Trauma zu verarbeiten. Bewusst wendet sie sich an die Öffentlichkeit und die Medien, um sich und anderen Betroffenen von sexualisierter Gewalt eine Stimme zu geben. Seitdem bekommt sie viele Zuschriften und tauscht sich mit anderen Betroffenen aus. Für sie ist es ein Kampf um Gerechtigkeit, für sich und für viele andere.
Die psychische Gesundheit von Opfern von Gewaltverbrechen ist ein Thema, das notwendigerweise immer mehr in den Fokus rückt. Denn Betroffene müssen die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um mit den traumatischen Erlebnissen umzugehen und ein Stück weit in ihr normales Leben zurückzufinden. Manuela Krall-Rönisch beschreibt die Rolle der Traumaambulanzen in Städten wie Berlin, die speziell darauf ausgerichtet sind, Menschen, die Opfer geworden sind, akut nach der Tat zu helfen.
Diese Traumaambulanz, die ist kostenfrei. Sie stellen dort auch, was sehr hilfreich ist, schon mal den Antrag nach dem SGB 14 für die Entschädigungsleistung. Das ist deshalb hilfreich, dass wenn Sie Leistungen bekommen, bekommen Sie die ab dem Zeitpunkt der Tat. Wenn Sie nämlich den Antrag erst später als ein Jahr stellen, dann kriegen Sie diese Leistung erst ab Antragstellung. Wenn Sie bei der Traumaambulanz sind, dann füllen Sie im Zweifel einen sogenannten Kurzantrag aus. Dann ist das erstmal als Straftat bekannt. Man kennt die Situation und von daher sind Ihre Ansprüche auch gesichert. Und dann haben Sie die Traumaambulanz, die erstmal, ich sag mal, so eine Art Notfall-Trauma-Hilfe ist. Ne? Also die schaut, welche Bedürfnisse haben Sie? Wo stehen Sie gerade? Wie kann man Ihnen helfen?
Doch während die Traumaambulanzen als erste Anlaufstelle fungieren, bleibt die Frage offen, wie es nach der anfänglichen Unterstützung weitergeht. Das Problem: Über die Traumaambulanzen kann kein nachfolgender Therapieplatz gesichert werden. Es ist quasi nur eine Form der Erstversorgung. Um eine weitere Behandlung müssen sich die Betroffenen selbst kümmern, was viele nicht nur aufgrund ihres psychischen Zustands vor Herausforderungen stellt.
Dann fängt's aber an mit den Schwierigkeiten, weil ab dem Zeitpunkt suchen sie sich einen Therapeut. Und das ist tatsächlich ein Problem. Die Therapeuten, Therapeutinnen sind absolut überlastet. Und teilweise ist es wirklich so, dass Opfer Dreivierteljahr warten müssen, bis sie dann diese bei der Traumaambulanz begonnene Therapie dann weiter fortsetzen können. Es ist echt ein Drama, dass sie wirklich Opfer von Straftaten kaum, also jedenfalls nicht zeitnah unterbringen.
Diese Wartezeiten sind für Betroffene besonders belastend, da sie in der entscheidenden Phase ihrer Heilung auf sich allein gestellt sind.
Aber auch die bürokratischen Hürden erschweren den Heilungsprozess vieler Betroffener zusätzlich. Ann-Christine kämpft zuletzt mit einem privaten Gutachten gegen das Urteil des Sozialgerichts. Auf über 100 Seiten wird ihr eine posttraumatische Belastungsstörung attestiert und der Anspruch auf die finanzielle Unterstützung bestätigt. Allerdings erkennt der zuständige Landschaftsverband Rheinland das Privatgutachten nicht an. In der Begründung heißt es, es handle sich nur um eine medizinische Stellungnahme.
Diese erneute Ablehnung durch das System trifft Ann-Christine im Jahr 2022. Allerdings wurde das Opferentschädigungsgesetz im Januar 2024 reformiert und soll Betroffene von sexualisierter Gewalt besser unterstützen. Das könnte auch Ann-Christine zugutekommen.
Am 1. Januar diesen Jahres, 2024, ist das soziale Entschädigungsrecht in neuer Form in Kraft getreten und in einem eigenen Buch des Sozialgesetzbuches, SGB, zusammengefasst. Mit dieser Modernisierung wird das Ziel verfolgt, Leistungen künftig schneller, gezielter und stärker an den Bedürfnissen der Betroffenen auszurichten. Bislang waren die Regelungen zur sozialen Entschädigung über verschiedene Gesetze verstreut, da die Leistungen im Laufe der Jahre immer wieder auf neue Gruppen von Betroffenen ausgeweitet wurden.
Die Wurzeln der sozialen Entschädigung liegen in der Nachkriegszeit, als die Bundesrepublik Deutschland begonnen hat, für die Opfer der beiden Weltkriege Verantwortung zu übernehmen. So wurde 1950 das Bundesversorgungsgesetz für Kriegsgeschädigte sowie deren Angehörige und Hinterbliebene verabschiedet. Mit der Zeit sind jedoch immer mehr Anliegen hinzugekommen, etwa die Entschädigung von Impfgeschädigten, Opfern politischer Verfolgung in der DDR und politischen Häftlingen im Ausland.
Eine der wichtigsten Neuerungen des SGB 14 ist die erweiterte Anerkennung der Ansprüche. Zukünftig können nicht nur Opfer physischer Gewalt, sondern auch Betroffene psychischer Gewalt sowie vernachlässigte Kinder von den Leistungen des sozialen Entschädigungsrechts profitieren. Um die Antragstellung zu erleichtern und auch unabhängig von den oft langwierigen Verfahren Unterstützung zu bieten, werden sogenannte schnelle Hilfen eingeführt. Dazu gehört unter anderem die Soforthilfe in Traumaambulanzen, die seit der Änderung ausgeweitet wurde. Manuela Krall-Rönisch zweifelt aber daran, dass durch diese Neuerungen Betroffenen von psychischen Folgen von Gewalttaten besser geholfen werden kann. Aber es gibt auch Verbesserungen.
Die Hinwendung zum SGB XIV hat einen großen Vorteil gebracht, nämlich die sogenannten Fallmanager. Das heißt, es sitzt nicht mehr nur noch der Sachbearbeiter dort über seine Akte und guckt, sondern wir haben auch Fallmanager, an die sich die Opfer zum Beispiel wenden können und sagen können, was ist denn, ich habe von meinem Antrag seit einem halben Jahr nichts mehr gehört. Warum passiert denn nichts? Dann hat der Fallmanager die Zeit, in die Akte zu schauen, zu erklären und auch das Opfer mitzunehmen in die Bearbeitung. Ne? Zu sagen, das und das brauchen wir im Moment noch, die und die Angaben brauchen wir noch.
Inzwischen teilt Ann-Christine ihre Geschichte nicht nur öffentlich und macht so anderen Betroffenen Mut, sie bietet auch aktiv Hilfe an in Form von Reittherapie. In der schwierigen Zeit nach der Tat findet Ann-Christine Halt bei Pferden. Ihre ruhige Art und Sensibilität geben ihr Trost und helfen ihr, wieder zur Ruhe zu kommen. Die Tiere scheinen sie zu verstehen und vermitteln ihr die Kraft, die sie braucht, um weiterzumachen. Diese Erfahrung inspiriert sie dazu, im Jahr 2023 eine Ausbildung zur Reittherapeutin zu beginnen.
Heute bietet Ann-Christine anderen Betroffenen durch ihre Reittherapie Ad Vitam, was übersetzt zurück ins Leben bedeutet, die Möglichkeit, ebenfalls Heilung zu finden. Der Begriff hat aufgrund ihrer Geschichte eine besondere Bedeutung für Ann-Christine. Sie arbeitet vor allem mit Kindern und Jugendlichen, die durch Gewalt traumatisiert wurden. Aber sie hilft mit ihren Pferden auch Menschen mit ADHS oder Autismus.
Ihr Ziel ist es, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch die Arbeit mit Pferden einen Weg zurück ins Leben zu ermöglichen. Besonders zur Weihnachtszeit organisiert sie Aktivitäten für Kinder aus der Region Düren, die schwierige Zeiten hinter sich haben. Diese Erfahrung mit den Tieren soll ihnen einen positiven Moment und etwas Stabilität schenken. Ihre Mission ist klar: aufklären, Mut machen und niemals aufgeben. Über Plattformen wie Instagram, TV-Beiträge und Printmedien erreicht Ann-Christine viele Menschen und bringt das Thema Gewalt gegen Frauen in die Öffentlichkeit.
Ich habe lange gebraucht, um etwas für mich finden zu können, was mich wieder einigermaßen stabilisiert und in den Alltag zurückbringen kann, dass ich wieder ein ganz normales Leben führen kann.
Ann-Christine ist für die Betroffenen, die sich an sie wenden, rund um die Uhr erreichbar. Sie bietet Unterstützung über WhatsApp, Telefon oder Videoanrufe an. Ihre Hilfe richtet sich nach den Bedürfnissen der Menschen, die oft jemanden suchen, der ihnen zuhört und sie versteht. Mit ihrer eigenen Erfahrung bietet sie eine vertrauensvolle Anlaufstelle für all jene, die sich bisher nicht getraut haben, Unterstützung zu suchen.
Ann-Christines Ziel ist es, gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Sie plant auch, sich verstärkt in der Politik einzusetzen, um als Betroffene direkt an Verbesserungen und Unterstützungsangeboten mitzuwirken. Ihre Vision ist es, ihre Organisation zur zentralen Anlaufstelle für alle Betroffenen von Gewalt zu machen, wo jeder und jede Unterstützung und Verständnis finden kann.
Am Ende dieses langen und schmerzhaften Weges steht für Ann-Christine nicht nur der persönliche Kampf um Anerkennung und Gerechtigkeit. Ihr Fall verdeutlicht auch, dass wir als Gesellschaft noch viel zu lernen haben, insbesondere im Umgang mit den Rechten, der Würde und der Selbstbestimmung von Frauen. Das unterstreicht auch Rechtsanwältin Manuela Krall-Rönisch.
Wir müssen endlich lernen, dass eine Frau einen Willen hat, den sie äußern darf und den sie durchsetzen darf. Und das genauso robust wie ein Mann. Und nicht, dass wir immer noch sagen, du musst das feine, nette Mädchen sein, um in dieser Gesellschaft anzukommen. Diese ganze MeToo-Debatte, die wir hatten, das ist gerade auch dieses, dass man, ich sag mal, bei Frauen ansetzt und sagt, sei mal gefällig, damit du weiterkommst. Nein, das muss ich gesellschaftlich verbieten. Männer sehen Frauen als wirkliche Partner an und nicht als jemand, über den ihr verfügen könnt.
Und wir müssen uns auch fragen, warum fällt es uns als Gesellschaft scheinbar so schwer, psychisches Leid und die langfristigen mentalen Folgen von Gewalttaten anzuerkennen? Warum neigen wir dazu, die Opfer für ihre Reaktion zu verurteilen, statt die Schuld klar beim Täter zu sehen?
Im Mai 2024 wurde Ann-Christine mit dem Sonderpreis für Zivilcourage der Stadt Düren ausgezeichnet. Diese Ehrung würdigt nicht nur ihren persönlichen Mut, sondern auch ihr unermüdliches Engagement für alle Betroffenen von Gewalt.
Mir geht's auch nicht primär um diese 130 Euro Opferrente. Ich möchte einfach für alle Betroffenen kämpfen. Ich möchte jedem zeigen, dass sich ein Trauma nicht zeitlich befristen lässt. Ein Trauma hat kein Verfallsdatum. Wir sind nicht schuld und wir haben nichts falsch gemacht. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Weg gehe.
Nurdan hat es geschafft. Nach einiger Zeit im Frauenhaus lebt sie nun mit ihren Kindern in ihrer eigenen Wohnung. Sie ist endlich unabhängig von ihrem Ex-Mann.
Dank ihrer Erfolgsgeschichte ist sie sogar das Gesicht einer Fotoausstellung über häusliche Gewalt. Die Ausstellung öffnet in 2 Wochen. Dann wird sich der Blick auf Nurdans Geschichte allerdings dramatisch verändert haben.
Habt ihr Feedback oder wollt, dass wir einen Fall erzählen, der mehr Aufmerksamkeit verdient, dann könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben an 12leben.podimo@gmail.com. Die Mailadresse steht auch nochmal in unseren Shownotes. Oder ihr kommentiert einfach unter dieser Folge.
12 Leben – Verbrechen an Frauen ist ein Podcast von Podimo.
Wir sind Helen Schulte
und Massimo Maio. Autorin dieser Folge Chiara Lentsch. Schnitt und Sound Frieda Maurer und Luca Sartori. Ausführende Produzentin Madeline Petri.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Podimo, die es möglich machen, dass ihr alle 2 Wochen eine neue 12-Leben-Folge hier hören könnt. Die Finanzierung unserer aufwendigen Recherchen unterstützt sie aber noch mehr, wenn ihr die Folgen einfach direkt in der Podimo-App hört. Dort verfolgen wir auch eure Gedanken und Meinungen zu den Fällen und freuen uns auf den Austausch mit euch. Also wir hören uns bei Podimo ohne Kosten, ohne Abo.